SRF 4 News Medientalk.
Das ist der Medientalk auf SRF 4 News. Heute widmen wir uns dem Jahrbuch der Qualität der Medien und fragen, wie steht es um den Schweizer Journalismus? Und kann man Qualität im Journalismus überhaupt messen? Die Meinungen hierzu gehen verständlicherweise stark auseinander und wir thematisieren auch die Romandie, denn gerade hier soll die Qualität im Journalismus besonders gefährdet sein. Der das sagt, ist einer meiner Gäste im Medientalk. Es ist Marc Eisenecker. Er ist Co-Autor dieses Jahrbuches und Professor am FÖG, am Forschungsinstitut für Öffentlichkeit und Gesellschaft, das mit der Universität Zürich assoziiert ist. Ihm gegenüber sitzt Hans Britschki. Er war unter anderem Redaktionsleiter der Rundschau beim Schweizer Fernsehen. Er war Chefredaktor des Sonntagsblicks und heute ist er Leiter der Ringier Journalistenschule und Publizist der Ringier AG. Am Mikrofon begrüßt Sie Salvador Attassoy.
SRF 4 News Medientalk.
Ich beginne mit einem Zitat. 2012 war für den Informationsjournalismus ein schlechtes Jahr. Marc Eisenecker, ich zitiere hier eine Hauptkonklusion dieses Buches. Warum war es denn so ein schlechtes Jahr?
Ja, diese Aussage bezieht sich auf den Werbeverlust, also insbesondere im Pressebereich, Printmedien natürlich für die Schweiz, für eine demokratische Gesellschaft von ganz zentraler Bedeutung, weil die Printmedien über alle drei föderalistischen Ebenen, das heißt auf nationaler Ebene, auf regionaler Ebene, auf lokaler Ebene, die Bevölkerung mit wichtiger Publizistik versorgen. Und jetzt sehen wir, dass 183 Millionen Schweizer Franken weggebrochen sind, also ein weiterer Werbeverlust. Und das führt uns eigentlich zur Hauptursache. Also wir haben ein Problem in der schweizerischen Medienarena, vor allem auf der strukturellen Ebene, dass Werbeeinnahmen wegbrechen im Printbereich, aber auch im Online-Bereich. Darauf werden wir sicher noch zu sprechen kommen. Aber wir haben auch eine ganz massive Konzentration, eine Medienkonzentration in der Deutschschweiz, sehr viel stärker in der Swiss Romande. Wir haben einen Abbau an Ressourcen in den Redaktionen, getrieben auch über die sehr starke Profitorientierung der Medienorganisationen, werden Journalistinnen und Journalisten abgebaut. Und alle diese strukturellen Faktoren, die schlagen letztlich auf die Qualität durch. Und da ist halt einfach ein zentraler Befund. Wenn wir das anschauen, ist das etwas, was uns Sorge bereitet, dass seit 2001, also in rund 11 Jahren, hat der Boulevardanteil, der Boulevardjournalismus, sich rund verdoppelt. Und wenn ich von Boulevardjournalismus spreche, meine ich explizit nicht nur Boulevardzeitungen wie Blick oder Le Matin Dimanche, sondern ich meine damit insbesondere auch Pendlerzeitungen, Gratiszeitungen, die sich spezialisieren auf diese Soft News. Wir haben das gleiche auch im Online-Bereich. Online-News-Sites spezialisieren sich auf Soft News. Also eigentlich steckt nicht das drin, was wirklich man erwarten müsste. Also News-Sites müssen sich auf Informationen spezialisieren. Was Sie aber feststellen, wenn wir diese News-Sites analysieren, dass eben sehr viel Unterhaltung, Soft-News drin ist. Und insgesamt, wenn man das so zusammenpackt, war es tatsächlich ein schlechtes Jahr für den schweizerischen Journalismus.
Herr Britschki, wenn Sie heute vor Ihrer Journalistenklasse stehen, sagen Sie ja, das vergangene Jahr, das war ein schlechtes Jahr.
Das mache ich natürlich so nicht. Das wäre ein schlechter Start ins Jahr. Ich muss vielleicht ein bisschen korrigieren. Wir haben jetzt eine Sicht gehört, die vor allem auf Bottomline guckt, also auf die Ertragsströme der Verlegerinnen und Verleger. Und da kann man sagen, ja, Journalismus ist unter Druck. Ich möchte einfach eine andere Perspektive jetzt einbringen, damit wir das auch ein bisschen positiver sehen können. Ich glaube, wir als Journalistinnen und Journalisten haben noch nie so tolle Zeiten gehabt wie jetzt. Wir erreichen noch nie so schnell so viele Leute mit unseren Geschichten. Wir haben noch nie so schnell Reaktionen auf unsere Geschichten. Wir sind noch nie so intensiv und schnell mit unseren Leserinnen und Lesern, Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern in Kontakt, interaktiv, tauschen uns aus, die korrigieren unsere Arbeiten, wir können mit denen kommunizieren. Also das digitale Zeitalter gibt uns ganz, ganz neue Möglichkeiten und das ist eigentlich ganz toll für Journalistinnen und Journalisten. Was natürlich ein Problem ist, und das ist jetzt angesprochen worden von Herrn Eisenecker, wie ist es denn mit den Ertragsströmen? Wie kommen die Erträge rein? Und da haben wir ein Problem. Da sind die Verlagshäuser unter Druck, weil die Erträge beim Print, beim klassischen, bei den klassischen Tageszeitungen wegbrechen. zum Teil langsam zurückgehen, zum Teil wirklich wegbrechen. Und auf der anderen Seite, in der digitalen Welt, kommen die nicht so kräftig zurück. Also wenn man vom berühmten Franken spricht, im Print, kommen dann beim Digitalen vielleicht noch 5, 6, 7 Rappen zurück. Also da öffnet sich eine Schere, und das ist ein kommerzielles, ein Geldproblem. Aber ich glaube, es wäre eine Verengung, wenn wir Journalismus nur unter diesem kommerziellen Druck diskutieren.
Also Herr Eisenecker, Sie haben sich ja grundsätzlich mit dem Begriff der Qualität befasst. Ne? Und wir sehen es, wir spüren es, wir können gar nicht anders. Ich muss Sie fragen, wie misst man Qualität?
Ich beantworte diese Frage sehr gerne und gleich. Ich möchte aber doch noch kurz auf einen Punkt reagieren, der mir wichtig ist. Oder was uns irritiert an dieser ganzen Debatte ist, dass die Verleger, dass Journalisten in leitender Position immer das ein bisschen bedienen, was jetzt auch Herr Pritschki gesagt hat, dass wir die beste aller Zeiten tatsächlich haben, also tolle Zeit für den Journalismus. Wenn wir rausschauen in die Gesellschaft, ist es nicht so, dass einfach nur der Vög von der Uni Zürich die Medien kritisiert auf der Basis von empirischen Erhebungen. Wir haben das Problem, dass sowohl links mit teilweise gebiasten Perspektiven, wenn wir an die Rede von Herrn Maurer denken, die Medien kritisiert werden. Wir haben eine Kritik von Seiten der Linken auch, der Sozialdemokratie. Wir haben eine Kritik auch von Seiten der Regierung. Wenn Sie schauen, jetzt auch die Postings auf den Online-News-Sites als Reaktion auf unser Jahrbuch, dann sehen Sie auch, in welche Richtung ein bisschen der Meinungstenor geht. Also da gibt es sehr viele Menschen in diesem Land, die sich wirklich echt Sorge machen, in welche Richtung sich unsere Medienlandschaft entwickelt. Es ist nicht alles schlecht, auch das wirklich ganz klar. Aber wir sind in einer negativen Entwicklung drin. Und was wir wirklich schade finden, ist, dass von leitenden Personen im Medienwesen das einfach immer dementiert wird. Also dass man sagt, nein, es ist alles toll und es ist noch toller geworden als vor 10 Jahren.
Also ich muss jetzt ein bisschen dagegenhalten. Wir müssen sehr genau auseinanderhalten, von was wir sprechen. Natürlich, Sie haben jetzt die Kritik an den Medien, an der Medienarbeit jetzt formuliert. Dazu gibt es ganz viel zu sagen. Ich wollte nur eine andere Perspektive einbringen zu dieser kommerziellen Druckperspektive, die Sie sehr schön und breit und richtig formuliert haben. Ich finde einfach, es muss auch diese journalistische Perspektive geben, dass das digitale Zeitalter uns ganz andere Möglichkeiten gibt. Was jetzt über die Qualität und diesen Weg oder Spirale, ob die nach oben oder nach unten geht, das ist eine andere Diskussion, und diese Diskussion stelle ich mich natürlich gerne.
Da würde mich eben interessieren, ich habe es ja vorhin kurz angesprochen, warum soll jetzt ein Echo der Zeit besser sein als eine NZZ Online beispielsweise?
Gut, der Unterschied von Echo der Zeit und NZZ ist jetzt nicht so weltbewegend groß. Es wäre falsch, wenn wir jetzt da von einem Riesenunterschied sprechen würden. Aber da sind wir bei unserem Qualitätsverständnis, bei unserem Qualitätsbegriff. Und unser Qualitätsbegriff ist ein tougher Qualitätsbegriff, ist ein harter Qualitätsbegriff. Und wir würden gerne mehr auch beispielsweise mit Verlegern streiten, was denn ihre Qualitätsperspektive ist. Was wir in Anschlag bringen, ist wirklich eine harte Messlatte. Wir sagen, Qualität ist dann gut, wenn sie dem Gemeinwesen nützt, wenn sie der Demokratie nützt, wenn sie dazu führt, dass wir gescheiter, besser miteinander sprechen, wenn unsere Bevölkerung frühzeitig über relevante Themen informiert werden. Wenn Ereignisse nicht einfach an der Oberfläche transportiert werden, also nur News, nur das Allerneueste, sondern wenn wir einen Journalismus haben, die den Menschen auch Ereignisse erklären, also Carlos beispielsweise, um dieses Beispiel zu bringen, nicht einfach an der Oberfläche surft, wo man sich dann einschießt, fast im Tunnelblick auf diese 29.000 Franken oder vielleicht noch extrem auf den Deodorant von Carlos. Das ist schwierig, sondern was wir hier erwarten, ist eben Einordnung, dass man den Menschen wichtige Ereignisse erklärt, sodass man den Menschen auch einen Maßstab gibt. Sind diese 29.000 Franken, um das bei diesem Beispiel zu erläutern, ist das viel oder ist das wenig?
Der Carlos ist ein super Fall, um Qualität zu diskutieren. Und es zeigt auch jetzt, gerade beim Votum von Herrn Eisenecker, wie manchmal verschoben eben diese Qualitätsdiskussion stattfindet. Er reklamiert jetzt jetzt, dass Carlos, ich führe jetzt das ein bisschen noch aus, dass Carlos in der Boulevardpresse große Schlagzeilen gemacht hat, die 29.000 natürlich hervorgehoben wurden, von mir aus der Deodorant in der AZ, in der Sonntagszeitung der Aargauer Gruppe. Ja, mein Gott, was ist denn passiert? Genau das, was er gerade vorhin noch, zwei, drei Sätze vorher, eigentlich gefordert hat. Carlos und der Fall Carlos, vor allem dann auch, würde ich jetzt sagen, aus Sicht von Ringier, mit der Kraft des Boulevards, hat die öffentliche Debatte dorthin geführt, dass in diesem Sektor, in diesem Feld, wie gehen wir eigentlich mit jugendlichen Straftätern um, eine breite Diskussion stattgefunden hat, die Politik schlussendlich eingestiegen ist, aus dem Tiefschlaf erwacht ist und neue Lösungen gefordert hat und die Verantwortlichen, die Behörden sind tätig geworden und. Ja, das ist doch ganz genau das, was auch die Forscherinnen und Forscher beim VÖG vom Journalismus erwartet, dass er öffentliche Debatten kreiert, stattfinden lässt, neue Ideen einbringt, bessere Ideen einbringt und damit der Gesellschaft die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln. Wohin und wo der Fall Carlos schlussendlich ganz genau landen wird, wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall ist da in der Öffentlichkeit, in der realen Welt Bewegung entstanden. Und mehr können wir eigentlich nicht erwarten und ich finde es total falsch, wenn wir jetzt beim Fall Carlos zum Beispiel eben diese Zuspielung oder die Skandalisierung als Pfui-Pfui-Methode herausheben und die isolieren, weil die hat im Gesamtaspekt und in der Gesamtprozess dieses Carlos-Falls eine wichtige Rolle gespielt. Und da spielen dann die Personalisierung, die Skandalisierung und, spielen alle, das ist gar nichts Schlechtes, sondern ist im Gesamt, in der Gesamtwirkung, in den Gesamtstimmen der Medien eine von vielen. Und Carlos ist jetzt wirklich das falsche, meines Erachtens das falsche Beispiel, um an der Medienqualität zu mäkeln, sondern es ist ein starkes Beispiel, das heute noch bei allen Unkenrufen aus der Wissenschaft zum Beispiel oder eben auch von einem Bundespräsidenten oder so, dass die Medien ihre Rolle in der Schweiz noch spielen, bei vielen Kritik, die durchaus berechtigt ist, auf die wir noch zu sprechen kommen.
Ja, Sie können gleich, Herr Eisenecker, ich möchte das kurz noch zusammenfassen, oder es geht, im Ende läuft dieser Qualitätsbegriff auf Einordnung und Relevanz hinaus. Das sind, glaube ich, die zwei Kernpunkte.
Nicht nur, aber das sind zwei ganz wichtige, ja.
Also, wenn man das
Vielfalt kommt nach oben drauf und dann noch Professionalitätsnormen. Und da muss man sagen, diese vier Qualitätsdimensionen, Relevanz, Vielfalt, Aktualität im Sinne von Einordnung und Professionalität, das sind auch nicht Qualitätsdimensionen, die der VÖG erfunden hat. Wenn Sie schauen, wie Medienorganisationen Qualität definieren, in sämtlichen Leitbildern, bei der Ombudsstelle, im Presserat, überall finden Sie genau diese vier Qualitätsdimensionen.
Gut, aber das heißt ja nicht, dass das die richtigen Normen sind, ja? Also
nein, da kann man gerne streiten. Also das, man kann das gut begründen,
dass das die vier
Qualitätsdimensionen sind.
Ist vielleicht überraschend. Ich finde, das kann man durchaus so machen und das macht auch einigen Sinn. Ich zum Beispiel bin der Meinung, es ist gut und ich danke dem VÖG, dass sie sich mit uns Medien auseinandersetzen, eine Methode wählen, um uns auf die Finger zu gucken, uns zu studieren und gewisse Informationen vorzulegen. Ich finde jetzt, was Sie vorlegen und eine quantitative Methode, die Wissenschaft muss auszählen und Sie haben jetzt eine bestimmte Methode gewählt, wie Sie uns auszählen. Und das sind die Relevanzkriterien, also die Qualitätskriterien. Ich sehe dort nicht das Hauptproblem. Obwohl man natürlich stundenlang ja auch hier jetzt über Qualität reden könnte, ja, wie kann man denn Qualität, wie kann man die definieren? Nur ganz kurz, wie kann ich Qualität, ein wunderbar geschriebener Artikel mit Sprache, die mich begeistert, die mich noch verfolgt, wie kann ich das wissenschaftlich erfassen? Kann ich natürlich nicht, sie tun es auch nicht und. Also Qualität muss man auch noch in ganz anderen Dimensionen diskutieren, aber das ist hier nicht der Punkt. Wo ich natürlich ein Problem sehe bei diesem Auszählen von Qualität, was Sie ja machen, ist dann ganz, ganz detailliert in der Methode. Sie nehmen zum Beispiel die Titelblätter, die Aufmacher-Stories und sagen, wir beschränken uns auf die, weil die, das ist am wichtigsten. Das ist natürlich eine Einschränkung der Medienarbeit, die vielleicht praktisch gefordert ist, aber sicher nicht adäquat ist für die gesamte Medienarbeit.
Also wir kommen auf die Methodik sicherlich noch zu sprechen und auch die Kritik daran. Ich möchte jetzt trotzdem pauschal und vielleicht auch etwas blöd nochmal fragen, ist das Echo der Zeit jetzt qualitativ so gut, weil man sagt, um diesen Fall Carlos machen wir konsequent einen Bogen?
Nee, überhaupt nicht. Also das war wirklich nicht mein Punkt. Und da muss ich nochmals kurz eine Klammer aufmachen. Der Fall Carlos musste auf die Agenda kommen. Das ist ein wichtiges Thema, ist auch ein relevantes Thema. Und es war wichtig, dass der Blick das angestoßen hat, weil der Blick, Boulevardzeitungen haben exakt diese Funktion. Aber was nicht sein kann, ist, und wir haben das wirklich empirisch untersucht, dass 90% dieser Berichterstattung über Carlos nichts anderes ist als der Tunnelblick auf diese 29.000 Franken, teilweise eben der Deodorant in der AZ-Medien, und dass man diese Problematik nicht weiter einordnet, dass man sich detailliert mit dem Jugendstrafrecht auseinandersetzt, aber Zahlen vergleicht im offenen und im geschlossenen Strafvollzug.
Aber da müssen wir,
das hat in 10% der Berichterstattung stattgefunden, und das ist wirklich ein Riesenproblem,
Herr
wenn
Reisnecker,
wir das nicht mehr haben.
Wir müssen noch präzise sein, weil sonst verpassen wir wirklich das Thema. Ehre, wem Ehre gebührt, der Fall Carlos wurde nicht vom Blick in die Öffentlichkeit an der Öffentlichkeit präsentiert, sondern durch Reporter Schweizer Fernsehen. Das wäre, und jetzt wird es interessant, der Reporter, der wäre gesendet worden, gesendet, versendet, vom Tisch, wenn Blick nicht diesen Punkt aufgenommen hätte. Hallo, was passiert denn dort? Da werden 29.000 Franken,
das ist so,
und das skandalisiert hätte.
Das kritisieren wir auch nicht.
Ja, das wäre das ganze Thema ausgestrahlt und vergessen.
Das ist ein Thema.
Dadurch wurde es relevant.
Und dadurch wurde es relevant, aber wir hatten
nachher... Also dann sind wir uns da einig.
Da sind wir uns an diesem Punkt wirklich einig, dass Carlos ein Thema ist, das empört und auch zu Recht empört. Aber es kann nicht sein, dass die Medienarena nachher, nachdem das Thema auf der Agenda ist, breit zu 90% sich weiterhin auf diese 29.000 Franken einschießt und dem Rezipient nicht die Möglichkeit gibt, diesen Betrag valide einzuordnen.
Ich will etwas von diesem Fall Carlos zurücktreten, damit wir uns hier nicht in extenso damit auseinandersetzen. Etwas, was mich noch Wunder nehmen würde. Sie haben auch gesagt, bei den Medien, die Sie als qualitativ hochstehend bezeichnen würden, hat es eine Abnahme gegeben in der Qualität. Ich sehe diese Liste an, ich sehe Rendezvous, ich sehe Echo der Zeit. Das sind unsere Produkte. Ich sehe aber beispielsweise auch die NZZ. Die Frage hier, warum sind diese Produkte in diesem Jahr schlechter als noch im letzten?
Also es sind zwei Faktoren. Es ist wirklich weniger relevant auch. Also wir haben einen Relevanzverlust im Vergleich zum Vorjahr, dass man doch auch mehr Softnews, mehr Unterhaltungsthemen mit auf die Agenda nimmt. Und wir haben ein bisschen weniger Einordnung als im Vorjahr. Das sind die beiden Hauptpunkte. Ob das jetzt allenfalls etwas damit zu tun hat, dass man die Redaktionen vom Schweizer Fernsehen und Radio zusammenlegt, gilt es abzuwarten. Wir sind da sehr vorsichtig. Wir haben das auch nicht in diesem Horizont diskutiert oder dargestellt, aber ist natürlich etwas, was man im Auge behalten muss. Weil ein Grundbefund schon ist, dass diese Konzentration und dass das Zusammenlegen von Redaktionen auch dazu führen kann, dass wirklich ein Know-how-Verlust in den Redaktionen stattfindet. Wir haben eine Entspezialisierung. Wir haben einen Trend, dass man sich mehr auf gleiche Themen und Deutungsmuster einschießt. Aber das ist etwas, was man im Auge behalten muss. Möglicherweise sind es schlicht auch Ereigniseinflüsse wie Sport und andere Themen, die jetzt in diesem Jahr eine größere Rolle gespielt haben.
Darf ich da, Herr Reisner, Ihnen eine Frage stellen, die mich sehr unter den Nägeln brennt? Sie stellen auf der einen Seite fest, die Qualitätstitel, die Einordnung anbieten, die Hintergrund anbieten, die kriegen weniger Werbegelder. Die haben massiv weniger Einnahmen, die kommen kommerziell unter Druck. Auf der anderen Seite ist das Qualitätsverständnis, das sie haben, wo sie sich eigentlich wünschen, dass diese Leistung vermehrt stattfinden würde. Jetzt könnte man ein bisschen zusammenfassend sagen, okay, irgendwie glaubt die Werbewirtschaft oder die Leserschaft, fragt weniger nach dem nach, es gibt weniger Ertrag und trotzdem sollen wir von dem mehr machen. Wie bringen wir das zusammen?
Es gibt ein gewisses Paradoxon, da gebe ich Ihnen recht, dass nicht einfach im Moment Qualität 1:1 durchschlägt auf Erfolg im Rezipientenmarkt, im Werbemarkt. Wir haben aber diese Beispiele. Für uns ein ganz spannendes Beispiel ist die Boulevardzeitung. Das wird Sie freuen. Es ist jetzt ein bisschen blöd vielleicht, dass ich Herrn Britschke genau das sagen muss, aber es ist wirklich so, dass die Boulevardzeitungen haben zugelegt, massiv in den letzten 3 Jahren. Wenn wir den Blick anschauen, haben wir auf den Titelseiten, die wir auch untersuchen, nicht nur das, aber darauf kommen wir noch zu sprechen, haben wir mehr Politik. 1:12 Initiative ist beim Blick ein Thema. Bei 20 Minuten ist das garantiert kein Thema oder vielleicht in einem kleinen Kästchen. Und wenn wir jetzt die neuesten WENF-Zahlen anschauen, dann legt die Boulevardzeitung, legt der Blick wieder zu. Es hat wieder mehr Beachtung. Die Auflagezahlen nehmen leicht zu. Also es gibt diese Beispiele, wo wir zeigen können und doch vermuten können, wir können das nicht einfach kausal, statistisch so beweisen, belegen. Aber es gibt die Beispiele, wo wir zeigen können, dass Qualität, so wie wir sie messen, wirklich auch den Erfolg befeuert, nicht durchgängig. Und warum ist das nicht durchgängig der Fall? Weil wir halt einfach schlicht auch diese negativen Gewöhnungseffekte haben. Das ist ein Riesenproblem, das wir haben in unserem Land, dass insbesondere junge Menschen, die heute 20-Jährigen und jünger, die wachsen in eine Medienwelt rein, die überwiegend durch Gratis-Produkte online und offline gekennzeichnet ist. Man ist nicht mehr in Berührung gekommen mit dem, was wir unter qualitativ hochstehendem Journalismus bezeichnen würden. Und von daher braucht es wirklich zuerst ein Umdenken in der Gesellschaft. Also man muss diesen Qualitätsbegriff wieder neu in den Köpfen der Leute verankern, aber vor allem noch viel stärker im Bereich der Verleger und der leitenden Leute im Medienwesen. Das Zweite ist das, was uns viel mehr Sorge macht, dass wir mit den Verlegern nicht wirklich streiten können, was Qualität ist. Man sagt einfach, das, was der Vögt da macht mit Qualität, obwohl das nicht einfach unser Qualitätsbegriff ist, den kann man historisch herleiten. Das funktioniert so nicht. Ja gut, aber was ist dann die Qualität der Verleger? Das würde uns interessieren. Und wenn Verleger Qualität dann definieren müssen, dann ist letztlich das Qualität, was die Nutzerinnen und Nutzer nachfragen. Und das führt wirklich fundamental in eine Sackgasse rein, weil nicht einfach das, was die Menschen, was die Rezipientinnen und Rezipienten nachfragen, ist Qualität. Warum? Da bin ich wieder bei meinem Punkt, weil die Menschen, die jungen Menschen in eine bestimmte Medienwelt jetzt reinwachsen. Und wir können nicht einfach zulassen, dass nur weil die Menschen Soft News jetzt mehr nachfragen, die jungen Menschen in diese Welt rein sozialisiert werden, dass wir am Schluss dann nur noch Soft News auf die Agenda
Qualität
setzen.
Ist ja ein bisschen Einordnung, wie Sie sagen, und das muss schon auch ein bisschen eingeordnet werden. Also eine kleine Bemerkung zu den Verlegerinnen und Verlegern. Es ist natürlich klar, wenn eine ganze Branche kommerziell total unter Druck kommt, durch eben die digitale Revolution oder Evolution, wie immer man das formulieren will, dann verstehe ich auch in einem gewissen Grade die Verlegerinnen und Verleger, die dann sagen, jetzt muss ausgerechnet noch in dieser schwierigen Zeit die Wissenschaft kommen und auf uns rumprügeln und die Qualität niedermachen und wir uns selbst schlecht reden. Wir haben Sorgen genug. Das ist ein bisschen zur Einordnung, Hintergrund. Das spielt sicher in dieser Diskussion auch eine Rolle, wobei das hat sich jetzt mittlerweile schon sehr verbessert, wie ich beobachten kann. Beim ersten Jahrbuch war ein Riesenaufschrei eben von unserer Branche. Wir haben unsere Kritikfähigkeit ein bisschen zumindest verbessert unterdessen und wir akzeptieren und wir finden auch diesen ständigen Spiegel, jedes Jahr einmal diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen, interessant. Und wenn wir jetzt das jetzige Jahrbuch als Maßstab nehmen, kann man doch sagen, hat die Schweizer Presse diese Kritik breit dargestellt, ihre Argumente aufgenommen, die waren in den Zeitungen breit vertreten und da gibt es doch auch eine Bewegung. Ich glaube, Journalistinnen und Journalisten sind wie alle Menschen auch, wenn Kritik kommt, ist zuerst mal eine Abwehrreaktion und beim zweiten Nachdenken setzt man sich dann ein bisschen vertiefter damit auseinander und es gibt berechtigte Kritik und der müssen wir uns stellen.
Also man könnte auch einfach sagen, man hat sich vielleicht daran gewöhnt. Und ich finde, der Ausdruck die ganze Schweiz, das trifft nicht so ganz zu. Also wenn ich jetzt auf diese Tabelle noch einmal blicke und die Romandie beispielsweise dann im Blick habe, dann muss ich sagen, in der Romandie wäre der Zustand ja eigentlich zum Schreien. Es gibt gerade ein einziges Qualitätsprodukt, eine relativ ausführliche Mitte und dann ein sehr großer Teil an schlechten Produkten. Warum denn?
Das ist so. Also da muss ich ganz klar sagen, dass wir das so empirisch, statistisch, monokausal nicht belegen können. Aber was wir natürlich haben, ist in der Romandie eine massive Medienkonzentration. Und das ist wirklich etwas, was uns Sorge macht, dass man das nicht breit auch thematisiert, problematisiert in der Schweiz. Im Pressesektor eine klare Vormachtstellung von Tamedia mit 68%, wenn wir die reichweitenstärksten Medientitel, Printtitel anschauen. Eine Vormachtstellung jetzt auch, die ist nicht ganz so groß, aber auch im Online-Bereich von Tamedia. Und gleichzeitig haben wir es zu tun mit Tamedia, mit einem Verlagshaus, das halt einfach sehr stark auf diese Gratismedien online und offline setzt. Also da ist dann die Vermutung nahe, dass das irgendwo was miteinander zu tun hat, wenn ein Player, ein Anbieter eine sehr starke Stellung hat in einem Landesteil, dass das irgendwo die Qualitätsdynamik mit beeinflusst. Ich meine, wir hatten da noch vor Jahren hatten wir Edipress, einen Verlag der Westschweiz, der wurde jetzt komplett ausgetauscht durch ein Deutschschweizer Verlagshaus, das wie gesagt auf diese doch eher qualitätsminderen Produkte auch setzt, nicht nur. Wir haben auch bei Tamedia haben wir qualitativ hochstehende Titel wie Tagesanzeiger, aber es ist doch ein Verlagshaus, das sehr stark auf Medientitel setzt, die ganz ursächlich mit dieser Qualitätsdynamik verbunden sind, die wir doch als problematisch einstufen würden.
Also ich habe den Eindruck, in der Romandie kommt dieses Jahrbuch der Qualität der Medien gar nicht gut an. Ich habe in Gesprächen in den letzten Tagen den Eindruck gewonnen, dass unter Journalisten die Empörung doch sehr groß ist. Ich habe deshalb mit Thierry Meyer gesprochen. Thierry Meyer ist langjähriger Chefredakteur der Zeitung 24 Heures und ich habe ihn gefragt, ob die Qualität der Medien in der Romandie denn tatsächlich so schlecht sei.
Gar nicht, gar nicht. Ein erstes Problem ist, dass viele Zeitungen sind nicht inbegriffen. L'Hebdo, News Magazine und viele andere Kantonalzeitungen sind nicht analysiert und man spürt, dass die Swiss Romandie vielleicht ein bisschen zu weit von, zu entfernt von Zürich ist. Und es passt nicht, dass man nur Le Temps und einige anderen Zeitungen und die Tamedia-Zeitungen nur analysiert. Das ist das erste Problem.
Ich sehe, die Empörung in der Romandie ist groß unter den Journalisten. Ich nehme an, Ihre Redaktion hat das Jahrbuch oder zumindest die Ergebnisse auch mitgekriegt. Wie reagiert so eine Redaktion? Wie erklärt man das der Redaktion?
Ja, wir sind ein bisschen geärgert. Aber warum? Warum? Also wir sind nicht gegen Kritik, ne? Die Kritiken sind gut. Aber hier haben wir in den letzten Jahren viel gemacht über mehr grundsätzliche Artikel, schwere, ernste Themen, zum Beispiel Städtebau, Verkehrsprobleme, Integration, Politik. Also wir haben viel gemacht, um diese Probleme zu thematisieren und wirklich ernsthaft. Ja? Aber wenn man so eine Studie sieht, so wie diese Leute das gar nicht kennen. Ne? Wir haben viel gemacht, um unsere Qualität zu verbessern und die Journalisten arbeiten hart dafür und die spüren das sehr persönlich. Ja.
Sie haben ja selber einen sehr bissigen Kommentar in Ihrer Zeitung geschrieben, die Studie zusammengefasst mit den Worten, ich zitiere Sie, die internationalen Themen einer Zeitung werden überbewertet und der Lokaljournalismus, der Königsweg des Journalismus, werde gar ignoriert.
Ja, und das hat Professor Imhof beim Pressekonferenz zu unseren Journalisten auch gesagt. Ja, wir wissen, dass unsere Methodologie nicht sehr gut ist und dass die Lokalthemen unterschätzt sind. Also dann warum so eine Studie? Also für eine große Regionalzeitung wie 24 sind die Lokalthemen die Hauptthemen. Sogar im Ausland Themen sind wir nicht schwach. Wissen Sie, die Methodologie dieser Studie ist ein Problem, weil die nehmen nur die Haupttitel und wenn man viele Frontseite oder Hauptseiten mit internationalen Themen macht, dann ist es Qualität. Also das macht keinen Sinn. Wir verteilen etwa ein Drittel von unserem Inhalt mit Tribune de Genève im Ausland, Inland und Wirtschaft, weil wir stärker so sind. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen den zwei Zeitungen in diesem Ranking. Und das macht keinen Sinn.
Zusammengefasst sagen Sie ja, der Studie fehle es an Tiefgang. Die Schlussfolgerung, Ihre Schlussfolgerung, dem Pressewesen gehe es schlecht, diene einmal mehr dann nur als Brücke, um an staatliche Subventionen zu gelangen.
Ja, es gibt so einen Trend in der Schweiz von einigen Leuten, die denken, dass es die Presse nicht gut geht. Wirtschaftlich, aber auch inhaltlich. Und man muss die Presse helfen, aber dafür muss man ein neues Gesetz machen und gute und schwache Noten geben. Und diejenigen, die gute Noten erhalten, dann die kriegen eine Hilfe von der Staat. Und das geht nicht so in einer Demokratie. Das ist das gegen die Vielfalt.
Sie haben Herrn Thierry Meyer gehört. Bevor wir aber auf das Kopfschütteln von Herrn Eisenegger eingehen, mir liegt ein dreiseitiger Brief vor, den Herr Meyer an Herrn Imhof geschickt hat, mit der Frage, ob man wohl mal persönlich vorbeikomme und diese Ergebnisse erklären könne, vor allem der Redaktion. Werden Sie das tun?
Auf jeden Fall, keine Frage, das werden wir tun. Das Hauptziel unseres Projektes ist wirklich, einen Diskurs anzustoßen und das muss teilweise auch kontrovers sein, das ist keine Frage. Und wenn Fragen aufkommen, wenn Widerstand aufkommt, bieten wir selbstverständlich an, dass man das diskutiert. Und sehr gerne werden wir nach Lausanne gehen und diese Fragen diskutieren. Das ist kein Thema. Und von daher verdanken wir wirklich auch diese Reaktion. Trotzdem muss ich natürlich sagen, ist jetzt schon sehr, sehr vieles einfach grundsätzlich falsch, was Herr Meyer darstellt. Also mal dieser Punkt regional, national, international, das ist im gesamten Jahrbuch überhaupt kein Qualitätskriterium, aber wirklich nirgends. Wir belassen das Qualitätsscoring, das wir einziehen, hat nirgends irgendwo etwas damit zu tun, ob Medien auf der lokalen, der regionalen, der nationalen oder der internationalen Ebene unterwegs sind. Das wäre grundfalsch. Ich meine, wenn man private Radio untersucht, ist es natürlich völlig absurd, wenn man da sagt, je mehr national oder international, umso besser.
Aber trotzdem, das Argument leuchtet ja schon ein, wenn man einen Großteil mit einer zweiten Zeitung teilt und dann im Ranking so unterschiedlich dasteht. Wie kann das sein?
Das ist erklärbar. Das ist ganz einfach erklärbar. Also mal zunächst haben wir wirklich Unterschiede auf der Frontseite von Vainqueur zu Tribune de Genève. Die Frontseite ist nicht irgendwas. Das ist der wichtigste Berührungspunkt zwischen einem Titel und seinen Rezipienten. Keine Frage, da flagge ich aus als Medientitel, was ist mir wichtig, wo möchte ich die publizistischen Schwerpunkte setzen. Und da haben wir ganz klar, wenn wir Vainqueur vergleichen mit Tribune de Genève, einen sehr viel stärkeren boulevardesken Anstrich. Ist aber nicht so, dass wir nur die Titelseiten analysieren. Wir haben in jedem Jahrbuch, und das ist etwas, was einfach immer wieder ignoriert wird, wir haben jedes Jahrbuch auch eine sogenannte Informationsangebotsanalyse, wo wir eine ganze Woche von diesen Medienprodukten integral analysieren. Das waren in diesem Jahr, wo wir jetzt dieses Jahrbuch herausgegeben hatten, 21.000 Beiträge, die wir zusätzlich analysiert haben. Und wenn wir jetzt das vergleichen, dann sehen wir bei Vainqueur und Tribune de Genève tatsächlich im Bereich national, international genau dasselbe, weil man da kooperiert. Aber im sehr breiten regionalen Teil gibt es fundamentale Unterschiede. Nämlich, dass der regionale Teil eben nicht das, was Herr Meyer sagt, überwiegend relevantes Politik und so weiter auf die Agenda setzt, sondern sehr stark Soft News, unterhaltungszentrierte Beiträge produziert.
Ich möchte was zu dieser ganzen Titelseite-Geschichte sagen, weil es ist ein zentraler Bestandteil der Methode trotzdem. Es gibt jetzt natürlich im Blätterwald markante Unterschiede. Wir haben auf der einen Seite die Abonnenzzeitungen und auf der anderen Seite den Boulevard, der nicht mit Abos verkauft, sondern im Direktverkauf am Kiosk. Was heißt das für den Boulevard? Der Boulevard muss ja auf der Frontseite vermutlich dann nicht unbedingt Hintergrund erklären, Regierung, weiß nicht was, so bieten, sondern er muss Scoops, er muss Skandale, er muss, Sachen bieten, die am Kiosk den Kaufentscheid beeinflussen. Und das ist natürlich eine völlig andere Ausgangslage als bei einer Abo-Zeitung, die am Kiosk vielleicht 1, 2, 3% verkauft und der Rest wird ins Haus geliefert. Also da sind doch jetzt strukturell, sage ich jetzt bewusst auch mal dieses Wort, das Sie gerne gebrauchen, strukturell ganz andere Ausgangssituationen, die so jetzt in dieser Methode, mit der Sie arbeiten, dann nicht berücksichtigt werden.
Moment, also ich würde Herrn Britschke gerne noch etwas anhängen, nämlich man bedenke diese Seite 1 Girl, was der Blick ja immer noch hat. Das ist ja ein täglich wiederkehrendes Thema, das Sie ja erfassen müssen, statistisch. Das muss ja den Blick in die Hölle der Relevanz ziehen, eigentlich.
Ja, nun, also es ist nicht vergessen, es war schön, dass Sie es vorhin selber gesagt haben. Ich formuliere es noch ein bisschen anders. Jetzt hat in diesem Jahr Ihre wissenschaftliche Forschung ergeben, dass Blick bei aller Schande, dass Sie jetzt da auf den Titel, auf der Frontseite natürlich Verkauf fördern müssen, haben Sie festgestellt, dass der Boulevard eben an Einordnung, an Hintergrund zugelegt hat, entgegen allen anderen Pressegattungen. Das freut mich dann trotzdem, obwohl ich gewisse methodische Schwächen sehe.
Ich sehe natürlich gewisse Unterschiede jetzt zwischen Boulevard und einer Abo-Zeitung, das ist keine Frage, das sind verschiedene Formate, aber so wie Sie jetzt das zuspitzen, Herr Britschke, ist das natürlich nicht korrekt. Ich meine, eine Titelseite ist für jedes Medium die zentrale Visitenkarte, auch für eine NZZ, auch für einen Tagesanzeiger.
Ja, klar.
Und deshalb muss man das analysieren. Aber einfach mir ist wichtig, nochmals zu unterstreichen, wir sind uns sehr bewusst, dass man das nicht auf das allein reduzieren kann. Genau deshalb untersuchen wir von jedem Titel integral eine Wochenstichprobe, wo wir den Stammteil, die hinteren Beiträge mit analysieren. Wir haben immer eine Parallelkodierung von Beiträgen in den hinteren Teilen dieser Medien, um auch zu validieren, stimmt das? Also ist das, was draufsteht auf der Titelseite, auch das, was man hinten findet? Und das ist nicht immer der Fall, aber in den meisten Fällen ist das der Fall, dass die Frontseite eine doch sehr verlässliche Untersuchungsgrundlage ist. Und vielleicht noch dieser letzte Satz, ist auch nicht so, auch das ist nicht einfach unsere Erfindung. Es gibt große Projekte, das US-Projekt Project for Excellence in Journalism, das einen großen Impact hat in der amerikanischen Öffentlichkeit, das von der Regierung aufgenommen wird, die machen genau dasselbe. Die untersuchen Frontseiten und sie validieren das, indem sie die hinteren Teile, den Stammteil der Medien zusätzlich beiziehen. Genau das ist unser Setup. Es ist nicht einfach so, dass der Vögel irgendeine Methodik erfunden hat, sondern es ist eine Methodik, die ist international etabliert. Und in Amerika ist das überhaupt kein Thema, dass man das nicht machen könnte. Weil natürlich sich ein Medium über diese Frontseite nach außen zentral vermarkten und verkaufen muss.
Gut, der Eindruck soll nicht täuschen, der Blick plus Blink .ch sind immer noch im unteren Drittel ganz weit unten. Man hat also zugelegt, aber auf einem etwas bescheidenen Niveau.
Eine Vorbemerkung noch. Ich sage nicht, Ihre Forschung müssen Sie gleich vergessen, das kann man alles in den Papierkorb werfen. Ich versuche ja hier herauszuarbeiten, wo diese Forschung eben auch ihre Limiten hat und dass sie nicht alles abdeckt, so wie sie eben auch nicht viele Titel, weil sie das Massenkriterium, also die Verbreitung nicht erreichen, fallen viele Titel aus dieser Untersuchung raus. Also diese Untersuchung zeigt nicht die ganze Realität der Schweiz, so wie zum Beispiel Blick am Abend als Gratiszeitung nicht inbegriffen ist, nur 20 Minuten. Blick am Abend hat jetzt den Vorteil, dass sie die amerikanischen, die asiatischen News als erste bringen können, hat also viel Auslandteil und so weiter und so fort. Es kommt in der Untersuchung gar nicht vor und. Aber ich möchte noch etwas weitergehend sagen. Natürlich ist Ihre Forschung, und da komme ich Ihnen ja sehr entgegen, ist Ihre Forschung für uns auch ein Hinweis, wo wir aufpassen müssen, wo wir uns wirklich selber überlegen müssen, wie können wir da stärker werden. Und wenn Sie jetzt, Herr Attersoy, den Boulevard an sich und Blick.ch, also auch die Online-Ausgabe ansprechen, ja mein Gott, Sie verlangen Einordnung. Und was macht eigentlich der Boulevard? Der Boulevard, eins der Hauptaufgaben des Boulevards ist es ja, die komplexe Welt so zu vereinfachen, so auf den Punkt zu bringen, zu reduzieren, dass sie verstanden werden kann. Das ist eigentlich eine der Grundaufgaben des Boulevards. Und das ist eine, würde ich sagen, eine hohe Kunst, eine hohe handwerkliche Kunst, weil bei dieser Zuspitzung, bei dieser Vereinfachung muss es am Schluss trotzdem stimmen. Und was unsere Leistung ja ist, neben den anderen Zeitungen, ist der Boulevard einer der Hauptverantwortlichen, dass Information und Verständnis auch in eine Breite der Bevölkerung reingehen. Nicht, dass einfach Eliten irgendwelche Elitenblätter lesen, die Zeit abonnieren, die FAZ abonnieren, die Süddeutsche lesen, et voilà. Nein, der Boulevardblick schaut, dass Information tagtäglich in der Kneipe, am Stammtisch gelesen werden. Und da bieten wir eine Leistung. Und da verstehe ich auch meine Kolleginnen und Kollegen, die, wenn sie sich dann am untersten Rand ihrer Einteilung sehen und sagen, ah, wir leisten nur schlechte Arbeit. Das stimmt einfach so nicht. Herr Rattasoy hat es gerade so dargestellt. Was ist ein wichtiger
Befund in die Medienkommunikation?
Da muss man differenzieren und sagen, auch Gratismedien, auch Online-Medien, auch ein Boulevard hat eine Funktion und eine wichtige, gerade auch in einer offenen demokratischen Gesellschaft, dass wir viele Menschen erreichen, dass wir Menschen erreichen, die nur knapp und schnell lesen wollen und nicht einen Artikel, eine Viertelstunde dafür brauchen wollen. Die erreichen wir und denen, das ist meine Behauptung hier, bieten wir gute Qualität, einfach auf den Punkt gebracht, und das ist eine Kunst und das ist ein Handwerk.
Es braucht einen Boulevard, und das ist wirklich nicht bestritten. Der Boulevard hatte in der Schweiz immer eine wichtige Funktion. Er war übrigens immer sehr politisch oder lange Zeit sehr politisch, hatte die Kraft, Themen auf die Agenda zu setzen, teilweise wichtige, teilweise nicht so wichtige, Stichwort Kampfhunde, eine wichtige plebiszitäre Funktion. Und ich finde es gut, dass der Boulevard, die Boulevardzeitung sich wieder auf diese Tradition, diese Tugend, dass man eben auch politisch unterwegs ist, zurückbesinnt. Wir haben einfach ein Riesenproblem, dass dieser Boulevardjournalismus Mainstream wird. Wenn wir nur Boulevardzeitungen, den Blick und Le Matin hätten, kein Problem. Aber wir haben heute die Pendlerzeitung mit einer Riesenverbreitung in allen drei großen Sprachregionen. Wir haben Boulevard sehr stark im Online-Bereich. Und wenn wir am Schluss nur noch unterhalten werden als Medienkonsumenten, dann haben wir das Problem, dass wir nicht mehr Informationsjournalismus haben. Was wir untersuchen, sind Informationsmedien. Aber da steckt zunehmend weniger das drin, was draufsteht, eben Information, sondern Unterhaltung. Das ist unser Punkt.
Ich möchte noch darf ich schnell zu dieser Mischung noch was dazu sagen? Das ist ja eine alte Geschichte auch. Ich vertrete hier den Standpunkt, dass es eben auch eine gute Sache ist, wenn wir ein Mischangebot täglich zu den Leserinnen und Lesern bringen. Weil ich erreiche Aufmerksamkeit mit diesen ach so bösen Weichstoffen, die sie immer kritisieren. Und daneben stehen auch die Hard News und Hintergrund. Und wenn ich doch das Publikum oder die Leserschaft gewinnen kann, indem ich ihnen eben eine bunte Mischung
da
bringe,
gebe ich Ihnen recht.
Dann gewinne ich ja sogar
das
was.
Wir überhaupt
weil
nicht.
Es wäre ja öde oder es wäre vermutlich absolut falsch, wenn wir nur knallharten harten News-Journalismus betreiben würden, ohne irgendwelche Zutaten, dann würden diese Produkte gar nicht mehr gekauft.
Also wir verlangen nicht, dass Medientitel am Schluss nur noch Hard News produzieren. Aber es darf nicht in der Art überhand nehmen, wie wir das jetzt in den letzten Jahren beobachten. Es ist die Frage, ob kritische Schwellenwerte überstiegen werden ob das noch nicht der Fall ist. Und die kritischen Schwellenwerte werden jetzt ausgereizt.
Wer definiert die, wo die sind?
Ja, die definiert natürlich die Wissenschaft, indem wir die Medientitel untereinander vergleichen. Also für diese Qualitätseinstufung sind die Vergleiche unter den Medientiteln und Typen entscheidend. Und noch fast wichtiger ist, wie sich die Geschichte über die Zeit verändert. Wenn wir dann schauen, dass wir massive Zunahmen haben von diesen Unterhaltungsangeboten in Informationsmedien, ich meine, muss ich das einfach vor Augen halten. Wir untersuchen nicht Unterhaltungsmedien, Glanz und Gloria und diese Formate. Das könnten wir alles auch tun. Wir untersuchen Informationsmedien und die werden geflutet von Softnews. Und das ist etwas, was uns beschäftigen muss.
Also ich versuche hier zum Schluss eine Brücke zu bauen zwischen Ihnen beiden und noch auf einen letzten Punkt zu sprechen kommen, nämlich Wie kann man jetzt mit dieser Kritik umgehen und was kann man Positives daraus ziehen, beziehungsweise was soll sich verbessern und wie soll dieser Dialog denn stattfinden? Herr Eisenecke, Sie haben es zu Beginn mehrmals betont, dass von Verlegerseite die Diskussion über diesen Qualitätsbegriff eben nicht stattfindet. Von Verlegerseite kommt jedes Jahr etwa in etwa dasselbe Kommuniqué, nämlich Qualität ist quantitativ nicht messbar im Endeffekt. Ja, was müsste denn passieren? Ich meine, die Diskussion, die läuft jetzt ja hier. Das ist doch genau diese Diskussion, die Sie dann am Ende auch wollen.
Genau. Also das ist, glaube ich, wirklich das Zentrale. Wir brauchen Diskurs über alle möglichen Gegensätze hinweg, weil letztlich, glaube ich, niemand in diesem Land, das ist ja das, was uns verbindet, wir wollen alle eine gute Qualität. Und wir wissen alle, das steht auch im Medienkommuniqué des Verbandes Schweizer Medien drin, man sieht auch die Bedeutung für die Gesellschaft und für die Demokratie. Was einfach dann irritierend ist, dass wir nicht mehr streiten können über das, was Qualität sein soll, weil das ist ganz essentiell, dass wir da einen Diskurs führen. Es genügt einfach nicht, dass man sagt, ja, das, was die Uni Zürich als Qualität definiert, das funktioniert so nicht, ohne dass man etwas dagegen halten kann.
Also wir haben heute den kommerziellen Druck, so sind wir heute in diese Diskussion eingestiegen. Die führt dazu, tendenziell dazu, dass es kleinere Redaktionen gibt. Das führt wiederum dazu, dass wir mehr Generalisten denn Spezialisten haben. Ein großes Problem. Das andere Problem ist das Tempo. Mit der digitalen Welt ist das Tempo noch einmal radikaler geworden. Das ist die schwierige Seite. Auf der positiven Seite haben wir heute Journalistinnen und Journalisten, die gegenüber früher, das ist so eine Feststellung, in der Regel viel bessere Grundausbildung mitbringen. Wir haben Digital Natives unter uns, die mit den neuen Techniken viel locker umgehen. Und wir haben Diversity, wir haben mehr Frauen, wir haben international gemischtere Redaktionen. Es gibt das auch auf der positiven Seite Punkte, die wir hier durchaus ansprechen können. Aber ich glaube, wenn wir kritisch sind, wir müssen uns genau überlegen, wie wir in dieser schwierigen Situation weiterkommen. Da helfen Sie uns mit Ihrer Kritik. Ich finde auch, wir sollen uns dieser Kritik der Wissenschaft stellen. Wir müssen froh sein, dass es überhaupt diese Riesenarbeit gibt und die uns den Spiegel vorhält. Was wir machen können, ist, glaube ich, wirklich, und das passiert, würde ich sagen, doch bei den meisten Verlegern jetzt, wie können wir uns eigentlich fortbilden, wie können wir uns weiterentwickeln, wie können wir wie müssen wir besser mit diesem unheimlichen Tempo umgehen und wie können wir eigentlich mit dieser ständig komplexeren Welt und ständig globalen Welt besser umgehen, nicht, dass wir in diese Schere reinlaufen, dass wir auf der einen Seite Auslandkorrespondenten abbauen, gleichzeitig wird die ganze Geschichte immer globalisierter und. Da sind viele einzelne Schritte notwendig. Es ist notwendig, dass wir uns auch ein bisschen entspannen, wenn Kritik kommt, ob sie aus der Wissenschaft kommt oder vom Bundespräsidenten oder von wem auch immer. Da haben wir sicher auch eine Lernkurve zu machen.
Und wir müssen auch die strukturellen Probleme, um meinen Lieblingsbegriff von heute Morgen nochmals aufzugreifen, wirklich angehen, weil das ist wirklich das Hauptproblem, dass dem Informationsjournalismus die Ressourcen wegbrechen, die Einnahmen, die guten Köpfe. Das ist ein Problem, das wir angehen müssen. Wir haben ein Riesenproblem, dass diese ursprüngliche Heirat zwischen Werbung und Publizistik, die funktioniert nicht mehr. Zumindest im Print, im Online-Bereich. Das ist ein Riesenproblem. Und da muss man den Mut haben, wirklich auch neue Wege zumindest mal anzudenken. Das heißt nicht, dass wir dann diese Wege alle gehen müssen, aber was uns schon wirklich Sorge bereitet, ist einfach diese Tabuisierung, diese Denkblockaden, dass man nicht einmal im Laboratorium neue Wege auch andenken kann. Dinge, die wir vorschlagen, beispielsweise eine Werbesteuer, das ist doch ein Thema, das man mal diskutieren könnte, wenn man sieht, dass das Werbesubstrat dorthin abfließt zu Anbietern, die schlicht nichts mit Informationsjournalismus am Hut haben. Also Google beispielsweise ein Thema, die Social Networks sind ein Thema, die ausländischen Programmstationen, Fernsehstationen sind ein Thema. Also warum das nicht mal diskutieren oder eine staatsferne Stiftung beispielsweise, weil wir alle ein Interesse daran haben, dass diese Informationspublizistik irgendwie die Kurve nimmt. Also wir müssen in dieser ganz schwierigen Situation auch den Mut haben, neue Wege zu gehen. Und es ist schade, dass wir hier nicht einen mutigeren, auch einen kontroverseren Diskurs haben, sondern dass man hier zu stark blockt.
Ich möchte noch, bevor wir ganz zum Schluss, bevor wir gegenseitig in Harmonie ertrinken, doch noch fragen, was nimmt denn die Wissenschaft jetzt zurück aus dieser Diskussion? Da muss ja auch ein gewisses Feedback stattfinden, dann auf der Wissenschaftsseite.
Natürlich, also wir nehmen Feedback zurück, beispielsweise das, was Herr Thierry Meyer natürlich irgendwo auch zu Recht problematisiert. Die Wissenschaft muss sich immer ein Stück weit nach der Decke strecken. Wir können nicht alles analysieren. Wir haben zwar ein schlagfertiges Team von 30 Forscherinnen und Forschern, aber unsere Mittel sind sehr stark beschränkt. Und das bedeutet, dass wir von diesen rund 140 Medientiteln in der Schweiz, die am meisten Menschen erreichen, nochmals eine Auswahl treffen müssen. Derjenigen Titel, die eben noch mehr Menschen erreichen, und die analysieren wir inhaltlich. Und das führt dazu, dass wir in der Swiss Romand überwiegend nur Titel analysieren, die Ringier gehören oder Tamedia gehören und viele andere nicht erfasst haben. Das lässt sich zwar methodisch begründen, aber ist schade, weil es gibt viele andere sehr interessante Titel in der Swiss Romand. Das sind Dinge, die nehmen wir auf. Da verstehen wir ja teilweise auch ein bisschen den Ärger, dass man sagt, wir sind auch unterwegs journalistisch, der VÖG analysiert uns da aber nicht oder zu wenig. Und das sind Dinge, die wir aufnehmen und hier ganz konkret jetzt auch Vertiefungsstudien für die nächsten Jahre anplanen, wo wir ganz gezielt mal die Swiss Romand detailliert analysieren wollen in einem breiteren Mediensample.
Und dann würde dann vielleicht ausgerechnet auch der Titel Lepto, ein Nachrichtenmagazin, natürlich, das extrem ihren Vorstellungen von Qualität entspricht, aber eben nicht erfasst wird und nicht vorkommt, auch in die Forschung einfließen und sicher das Resultat verbessern.
SRF 4 News, Medientalk.
Mit diesem Votum sind wir am Ende des heutigen Medientalks. Zu Gast waren Marc Eisenecker, er ist Co-Autor des Jahrbuchs zur Qualität der Medien des Instituts für Öffentlichkeit und Gesellschaft VÖG, und Hannes Pritschki, er ist Publizist und heute Leiter der Ringier Journalistenschule. Mehr Infos zum Medientalk finden Sie wie immer online, die Adresse dazu srf4news.ch.